Brüder und Schwestern im Herrn, liebes Gnadenjubelpaar, Rupert und Annie Paul. Der Herr ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist auf dem Weg ans Kreuz, auch wenn er Jerusalem noch gar nicht erreicht hat, sodass gewissermaßen dieser Weg nach Jerusalem selbst schon in einem gewissen Sinn ein Kreuzweg für ihn ist. Und es wird dann ausdrücklich gesagt, dass viele Menschen ihn begleitet hätten. Und denen sagt er jetzt, was es mit Nachfolge Christi tatsächlich auf sich hat. Wenn einer zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Bruder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben gering achtet, wie das Wort Miseo im griechischen Originaltext hier sehr, sehr stark abmildernd übersetzt wird. Denn das griechische Wort Miseo heißt auf Deutsch hassen. Liebe Brüder und Schwestern, Herren, das klingt gar nicht nach Lust und Spaß. Das klingt auch gar nicht zum Jubilieren. Das ist ja schier erschreckend. Zunächst einmal ist wichtig, liebe Brüder und Schwestern, Herren, dass man sich überhaupt bewusst macht, das sagt der Herr, obwohl schon so viele Leute ihn begleiten. Hätten sie da genauso gehandelt? Würden sie nicht sagen, also das ist doch nun wirklich total daneben, ne? Der hat doch von Diplomatie überhaupt keine Ahnung. Der macht ja noch die Erstklässlerfehler. Wie kann denn der sowas sagen? Meint der denn vielleicht, die Leute würden weiter mit ihm gehen, wenn er ihnen so etwas sagt? Die werden sich von ihm absetzen. Aus den vielen werden dann am Ende ganz rasch nur noch ganz wenige sein. Mag sein. Wir haben einen Bericht eben im 6. Kapitel des Johannesevangeliums in der am Ende der sogenannten kaphanäischen Brotrede des Herrn, wo die Leute sagen, was der sagt, ist doch überhaupt nicht mehr auszuhalten. Und sie gehen weg von ihm. Und der Herr fragt dann seine Jünger, wollt auch ihr gehen? Wohin sollen wir gehen? Du hast Vater des ewigen Lebens. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, kein Funke Berechnung, kein Funke Diplomatie, sondern der Herr täuscht die, die ihm wirklich nachfolgen wollen, nicht im geringsten. Er schenkt ihnen von allem Anfang an den glockenhell klaren Wein ein. Das sind die Konditionen der Nachfolge Christi. Denn wenn ich auf dem Kreuzweg bin und ihr in meine Nachfolge eintretet, auf welchem Weg wollt ihr denn dann sein? Ihr könnt doch dann nur in meiner Nachfolge auf meinem Weg sein, wenn ihr mir hinterher geht. Das heißt doch, wer in die Nachfolge eintritt, der betritt den Kreuzweg. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn einer zu mir kommt und nicht Bruder und Schwestern, Vater und Mutter, Frau und Kinder, sogar sein eigenes Leben gering achtet, ja sogar hasst, wie ich sagte, ich komme darauf noch näher zu sprechen, kann er nicht mein Jünger sein. Was ist denn damit eigentlich ausgesagt? Mit diesem Wort, das wir doch wahrscheinlich als sehr hart empfinden. Und was wir dem Heiland, wenn wir ihn nicht gut genug kennen, sondern ihn uns nach unserer Fassung zurechtmachen, eigentlich gar nicht zutrauen würden. Der Herr sagt damit, dass alles hinter ihm zurücktreten muss, wenn er auf dem Spiel steht und wenn seine unveränderliche Wahrheit auf dem Spiel steht. Dann hat alles zurückzutreten. Was ist denn gesagt mit Vater und Mutter und so weiter? Das sind natürlich die engsten familiären Bande. Erst recht, wenn es um mein eigenes Leben geht. Aber das gehört zur Welt. Das heißt, die Welt und was zur Welt gehört, hat zurückzutreten, wenn ich auf dem Spiel stehe. Ihr schuldet mir eure erste und absolute Liebe. Ihr schuldet euch mir total und kompromisslos. Wenn wir begreifen, was Taufe bedeutet, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann müssten wir eigentlich sagen, naja, das ist eigentlich selbstverständlich. Denn Taufe bedeutet ja, sich dem Herrn als Eigentum überlassen, sich ihm übereignen. Das heißt, ich gehöre nicht mehr der Welt, ich gehöre auch nicht mehr mir selbst, sondern gehöre ihm. Kraft der Taufe. Taufe ist kein Kaffeetermin, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie wir schon seit Jahrzehnten den Eindruck vielleicht gewinnen können. Ganz im Gegenteil. Das ist ein Geschehen, ein Ereignis, eine Wirklichkeit, die begründet wird, die den allerletzten und höchsten Anspruch an jeden Einzelnen stellt, nämlich ihn selbst mit Haut und Haar, mit Kopf und Kragen, mit seinem ganzen physischen Leben. Alles muss ihm gehören. Nichts anderes ist da heute auch ausgesagt. Er muss das geringschätzen, das heißt hintanstellen, wenn es um mich geht. Und noch ein Wort gerade zu dieser abgemilderten Übersetzung dieses griechischen Wortes Miseo, das eigentlich hassen heißt. Wenn der Herr hier von hassen spricht, dann ist das nicht ein Widerspruch zu der Liebe, die er hier meint. Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst, sondern, das wird ja schon deutlich aus der Bergpredigt, wenn wir jetzt heute über das Wort hassen erschrecken, der Herr sagt, und dann erschrecken wir eigentlich auf ganz andere Weise. Du sollst auch deine Feinde lieben und sie nicht hassen. Da scheint ja dann schon der Hass eher genehmigt zu sein. Aber was meint der Herr heute mit diesem Wort hassen? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, er meint damit nicht etwa eine feindliche Gesinnung gegen wen auch immer. Erst recht nicht gegenüber den Familienmitgliedern, gegenüber den Verwandten, sondern mit dem Wort Hass ist ganz klar ausgesprochen die Energie, die sozusagen das Hassen im Sinn natürlich auf das, die Verwirklichung des Bösen. Aus Hass kann ich ja einen anderen Menschen, das kommt gar nicht so sehr, selten vor, sogar töten. Nein, nein, nein. Aber Hass hat eine ungeheure Energie. Und der Herr will sagen, mit dieser Energie, mit dieser aller Energie hast du gegen die Welt dann anzukämpfen und mich auf der ersten Stelle zu belassen und darfst keine faulen Kompromisse zugunsten der Welt oder zugunsten welcher Person auch immer, wie auch immer, machen. Das akzeptiere ich Gott nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist ja immer gut, wenn man so etwas auch an praktischen Beispielen vielleicht etwas darstellen kann. Nehmen Sie einmal die beiden heiligen Frauen, Felicitas und Perpetua. Die Perpetua war eine Frau von adliger, hoher Abkunft und ist wie auch Felicitas, die eine Sklavin gewesen ist, ins Gefängnis gesteckt worden in den Christenverfolgungen. Aus dem Grund, weil sie an Jesus Christus geglaubt haben und Jesus Christus für sie die erste Liebe war. Sie auf dem Thron, ihn auf dem Thron ihrer Herzen haben regieren lassen. Und jetzt kommt der Vater zu der Perpetua. Sie hatte ein kleines Kind, war Mutter und will sie überreden, doch dem Glauben Christus abzuschwören. Sie braucht ja nur zu sagen, hier Christus beiseite, Christus in die Tonne und dann bist du frei und dann kannst du dich doch um dein Kind kümmern. Guck doch mal, da ist ein Kind. Hast du denn keine Mutterliebe? Hast du denn für dein Kind nichts mehr übrig? Und wie entscheidet sie? Nein. Sie erleidet das Martyrium. Sie verleugnet den Glauben, sie verleugnet Christus nicht. Bei Felicitas ist es so, dass sie im Gefängnis Mutter wird. Aber auch sie verleugnet den Glauben nicht. Für sie steht Christus an erster Stelle. Und dahinter hat alles zurückzutreten dann. Nehmen Sie ein anderes Beispiel. Das lässt sich verfolgen wie ein roter Faden durch die Kirchengeschichte hindurch. Den heiligen Bruder Klaus. Der heilige Bruder Klaus ist gerade zum 10. Mal Vater geworden. Und jetzt packt Gott zu. Sagt, ich will dich für mich. Du gehst da in den Ranft. Was eine Situation. Der Herr Geologe Walter Nick, das ist ein Schweizer Landsmann, der hat diese ganze Situation einmal beschrieben. Das ist also wirklich ergreifend, muss man sagen. Aber der Bruder Klaus verlässt seine Familie. Nicht aus Lust und weil er mal andere Interessen hat und weil er mal was anderes sehen will, sondern was er eigentlich gar nicht will, tut er, weil Christus es ihm geboten hat. Und so bleibt er 20 Jahre im Ranft. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, man kann ja immer da so schöne Wallfahrte hinmachen. Ne? Man kann sagen, oh, wir waren im Flüeli und wir waren beim Bruder Klaus. Alles schön und gut. Aber eignen sich eigentlich auch die Wallfahrer dessen Gesinnung an? Darüber machen sich wohl überhaupt keine Gedanken. Ich will keinem zu nahe treten, aber das ist schon mal überlegenswert. Ich kann ständig auf Wallfahrtstournee gehen und weiß noch nicht mal, was da eigentlich passiert ist, geschweige denn von den Botschaften, die da ergangen sind vom Himmel her. Ein weiteres Beispiel, Franz Jägerstätter, wahrscheinlich kaum jemand bekannt. Der selige Franz Jägerstätter, ein Österreicher, auch Familienvater, hat den Eid, den Wehrmachtseid auf Adolf Hitler verweigert. Er sagt, ich bin auf Christus durch die Taufe vereidigt. Es war ja in der Nazizeit oder in der Wehrmacht nicht so, dass die Soldaten etwa auf eine Verfassung vereidigt wurden, sondern sie waren auf die Person von Adolf Hitler vereidigt. Das nur einmal als Erinnerung an deutsche Historie. Und er sagte dann, das geht nicht, das kann ich nicht. Und jetzt kommt der hochwürdige Herr Pfarrer aus seiner Heimatgemeinde ins Gefängnis und sagt, er soll doch den Eid leisten. Ist er gleich alles los? Und er sagt, nein. Man muss sich das mal überlegen. Ein Priester will diesen Mann überreden. Christus steht an der ersten Stelle. Oder dann Auschwitz. Maximilian Kolbe. Also Sie haben schon diese Beispiele, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und daran kann man ablesen, was da eigentlich heute von Christus her gemeint ist. Wir dürfen froh sein, wenn wir nicht in diese Entscheidungssituation geraten. Aber wir müssen uns auch immer fragen, bin ich denn letztlich für ihn absolut und total entschieden für ihn? Und das können wir, diese Frage können wir beantworten, wenn wir uns einmal fragen, womit und mit wem identifiziere ich mich? Womit und mit wem identifiziere ich mich? Gucken Sie einmal so Fußballvereine, ne? Die Ultras von der Eintracht oder auch die Fans von Kickers Offenbach. Lass es sein, wie ihr es wollt. Ich sage das nur, weil das jetzt hier so in unserer Umgebung ist. Was würden die nicht alles stehen und liegen lassen, auch sogar ihre eigene Familie, wenn es um den Verein geht? Das ist total Identifikation. Wie viele Christen identifizieren sich so mit Christus, wie, ich sage es jetzt mal natürlich sehr zugespitzt, wie die Ultras mit ihrem Verein Eintracht Frankfurt oder auch die Kickers-Fans? Nicht, dass ich hier irgendwo diese Aktionen als beispielhaft hinstelle. Beileibe nicht, ganz im Gegenteil. Aber entschieden sind sie. Entschieden sind sie. Und sie identifizieren sich, auch wenn es die Identifikation mit einem Götzen ist. Aber sie identifizieren sich. Und die meisten Christen identifizieren sich noch nicht einmal mit Gott. Wiederum, ohne einem zu nahe treten zu wollen. Ja, der liebe Gott soll ja nicht so ganz fehlen, so ein bisschen wird er dann drunter gerührt und so weiter, so als Epitheton Ornans, als schmückendes Beiwerk ist er ja so ganz, aber dass er mein Ein und Alles ist, eigentlich nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mit wem identifiziert sich denn der von uns verlangt, sich mit ihm total und absolut zu identifizieren? Mit wem identifiziert er sich? Mit uns? Nur mit uns? Was ist denn die heilige Nacht, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, anders als eine Totalidentifikation mit der Menschheit überhaupt? Er wird geboren als wahrer Gott und wahrer Mensch, untrennbar, wohlgemerkt untrennbar geeint in seiner göttlichen Person. Das ist Totalidentifikation mit uns. Gott schämt sich unser nicht. Gott hat nur eine Option, das sind wir. Und dann geht er ans Kreuz. Er ist schon auf dem Kreuz, wie gesagt, das ist ja eingangs. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was lässt er schon bei seiner Menschwerdung alles zurück? Den Himmel lässt er zurück, seine Herrlichkeit lässt er zurück, seine Allmacht lässt er zurück, den Vater lässt er zurück. Und jetzt am Kreuz, da übernimmt er sogar das Gegenteil von dem, was er ist, was ihm verhasst ist, die Sünde, und trägt sie ans Kreuz. Warum? damit wir durch seinen Kreuzestod das ewige Leben wieder gewinnen können. Was heißt das? Das heißt, Gott liebt uns Menschen mehr als sich selbst. Gott liebt uns Menschen mehr als sich selbst. Ungeheuer. Gott sagt nicht, ach ja, ich bin ein bisschen nett zu den Leuten, ist ja alles ganz, aber man soll es auch nicht übertreiben, ne? Also ich gucke mal, was ich so für euch machen kann. Nein. Und mit dem heutigen Evangelium, er schätzt sein eigenes Leben gering, hasst sozusagen sein eigenes Leben. Mit aller Energie lässt er sein Leben, sein physisches Leben, um uns das ewige Leben wieder zu schenken. Boah. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Billigchristentum ist ein Widerspruch in sich, das gibt's nicht. Das braucht niemand. Das ist die Lauheit, von der der Herr spricht in der geheimen Offenbarung. Wärst du doch heiß oder kalt? Aber du bist weder heiß noch kalt, du bist lau. Und so will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Entschiedenheit ist angesagt von uns für ihn, so wie er absolut entschieden ist und total entschieden ist für uns. Da lösen sich eigentlich alle, Bedenken oder das, was uns dann so vielleicht stören mag und vielleicht sogar entsetzen mag. Billigchristentum ist gar kein Christentum. Ein bisschen Schminke, ein bisschen Puder, ein bisschen Wimperntusche oder Lippenstift, ein Tomätchen auf dem Rand und ein bisschen Suppengrün. Nein, das hat nichts mit Christentum zu tun. Und dann im zweiten Teil des Evangeliums kommen ja dann die zwei Gleichnisse, die eigentlich praktisch dasselbe aussagen. Zuerst das Gleichnis von dem Turmbau. Wenn einer einen Turm bauen will, dann muss er die Kosten berechnen. Nicht, dass er das Fundament legt und sagt, wir haben nichts mehr, es geht nicht mehr weiter. Das ist ja töricht sowas. Er muss gucken, langt den ganzen Turm zu bauen. Habe ich das Vermögen dafür? Oder wenn ein König in den Krieg ziehen will, kann ich mit meinen militärischen Möglichkeiten meinen Gegner besiegen, ja oder nein? Wenn nicht, muss ich es bleiben lassen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist da das Vermögen, von dem der Herr spricht? Es ist das Vermögen, bin ich wirklich und oder will ich überhaupt erstmal sein, so müsste man vielleicht noch deutlicher sein, habe ich den Willen zur totalen Entschiedenheit für Christus? Denn Christentum, was bedeutet Kampf? Natürlich bedeutet es das und nicht Lust und Spaß. Bedeutet Kreuzweg und nicht das Wandern ist des Müllers Lust. Das muss klar sein und das ist sozusagen die Aussage. Und das wird dann gar nicht mehr so schrecklich von der Ausdrucksweise, wie dass wir sagen müssen, da muss ich aber vielleicht noch nachlegen mit meiner Entschiedenheit für Christus. Der darf nicht nur irgendwo vorkommen. Liebes Gnadenjubelpaar, Rupert und Anni Paul, Sie haben vor 70 Jahren, haben Sie auch bestimmt die Rechnung aufgemacht für Ihren gemeinsamen Lebensweg. Und heute können Sie sagen, und wir alle sind Zeugen dafür, mit der Hilfe Gottes ist die Rechnung aufgegangen. Das ist wirklich Grund zur Freude und Grund zur Dankbarkeit für uns alle. Denn auch die Ehe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist ja eine konkrete Form der Kreuzesnachfolge. Ich will dich lieben, achten und ehren, solange ich lebe, in guten und in bösen Tagen. Da ist ja nicht auch alles eitel Sonnenschein immer. Aber das nachher in Treue durchzuhalten, durch dick und dünn, das macht dann eben auch die Nachfolge aus, in die wir alle, der eine so, der andere anders, das spielt ja keine Rolle, auf die wir dann, in die wir alle eingetreten sind eigentlich mit der Taufe und wie wir uns auch verstehen sollen. Nicht umsonst ist die Ehe, liebe Brüder und Schwestern, ein Sakrament. Sie haben wahrscheinlich, liebes Jubelpaar, im Traum nicht daran gedacht, dass Sie einmal die Gnadenhochzeit feiern. 70 Jahre. Ja, ich darf es mal gerade so sagen. Das war ja vor 70 Jahren, sind das Vorstellungen, wo man gar nicht von zu träumen wagte. Ich kann Ihnen auch so ganz nebenbei sagen, so die Messformulare von den Jubiläumshochzeiten, die gehen also nur im Messbuch bis zur goldenen Hochzeit. Ne? Also da ist kein Diamanten, kein Eiserner mehr, die ist nicht mehr dran gedacht, so ungefähr, das kommt alles nicht mehr vor, da ist irgendein Teil dann schon Gnadenhochzeit schon gar nicht mehr davon zu reden. Sie sehen, der liebe Gott regelt diese und er meint es sehr gut mit Ihnen. Auch, dass Sie heute diesen Tag begehen können, ist Ausdruck seiner äußersten Entschiedenheit für Sie. Und das sollten wir uns alle bewusst machen, die wir Ihnen heute in dieser Heiligen Messe auch mitdanken für diese Gnade. Aus eigener Kraft können wir das nicht. Ich wage das einmal zu behaupten, auch für Sie. Sie haben es getan, Sie sind diesen Weg gegangen, Sie werden ihn weitergehen. In der Kraft der sakramentalen Gnade der Ehe, die nicht irgendwie ein Spaß ist oder Hopsasa, Tralala oder so ein bisschen was aus dem Katechismus, sondern die ganz real ist. Und aus der Eheleute leben müssen, so wie Priester aus der Weihegnade leben müssen. Sonst gibt es zerrissene Hosen. Das ist dann nicht mehr verwunderlich. Aber wo die Entschiedenheit für Christus da ist, da ist auch die Entschiedenheit für ihn, für uns da, die sich ausdrückt in seiner Liebe, in seiner Begleitung, durch seine Gnade und das heißt auch durch die Kraft, durch dick und dünn zu gehen, egal ob es die Ehe ist, egal ob es das Priestertum ist, egal was es auch immer ist. Gott ist immer stärker als die Welt. Deswegen gibt es nichts Törichteres, als auf die Welt zu setzen und den lieben Gott irgendwo beiseite zu schieben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, seien wir total und endgültig entschieden für Christus, wie wir es ihm auch in der Taufe versprochen haben. Ja, wir sind in der Taufe sogar auf ihn vereidigt. Amen.